Lob und Dank sei unserem Gott, dass wir wissen und glauben dürfen, dass diese Blutskraft heute noch da ist und dass sie heute noch jeden frei macht, der frei werden möchte. Und dafür sind wir froh und dankbar. Ich möchte vor dem Gebet ein paar Psalmverse lesen aus Psalm 40. Psalm 40 möchte ich einige Verse lesen. Hier heißt es von David, die er zum Ausdruck gebracht hat. Hier heißt es, geduldig hatte ich des Herrn geharrt, da neigte er sich zu mir und hörte mein Schreien. Er zog mich herauf aus der Grube des Unheils, aus dem schlammigen Sumpf und stellte meine Füße auf Felsengrund, verlieh meinen Schritten Festigkeit. Er legte ein neues Lied mir in den Mund, einen Lobgesang auf unseren Gott. Das werden viele sehen und Ehrfurcht fühlen und Vertrauen fassen zum Herrn. Glückselig der Mann, der sein Vertrauen setzt auf den Herrn, der es nicht mit den Stolzen hält und nicht mit den treulosen Lügenfreunden. Zahlreich sind die Wunder, die du getan hast, und deine Heilsgedanken mit uns, o Herr, mein Gott. Dir ist nichts zu vergleichen, wollt ich von ihnen reden, sie sind und sie verkünden, sie übersteigen jede Zahl. Vielleicht bis dahin diese kurzen Worte. David, dieser große Gottesmann, er sagt hier, geduldig hatte ich des Herrn geharrt, da neigte er sich mir zu und hörte mein Schreien. Und dann kommt er drauf zu sprechen und sagt das, was mit ihm wohl ward. Er sagt, er zog mich herauf aus der Grube des Unheils, aus dem schlammigen Sumpf. Das ist etwas Wunderbares, was Gott tut an den Menschenkindern, wenn er sie aus allem herausholt, worin sie stecken. Wenn schon dieser Gottesmann dieses zum Ausdruck hier bringt, in eine Grube zu sein, da kann man sich selber nicht befreien, sondern wir lesen hier, dass der Herr ihn herausgezogen hat, dass er ihn herausgeholt hat und in einen schlammigen Sumpf, wenn man drin steckt, wenn man es äußerlich nimmt, wenn wir vielleicht alle schon mal einen Sumpf gesehen oder miterlebt haben, ich weiß es nicht, aber wenn man in einen Sumpf hineingerät, dann ist es nicht mehr möglich rauszukommen, wenn man nicht aufpasst. Uns ist einmal als Bauern das Pferd in einen Sumpf versunken. Und ihr könnt euch vorstellen, was das war. Das kann man gar nicht mit Worten alles beschreiben. Ihr Lieben, statt dass es rausgeht, geht's immer tiefer hinein in den Sumpf. Und David sagt hier und bringt es zum Ausdruck, dass er in einen schlammigen Sumpf versunken ward und einer hat ihn erhört, einer war es gewesen, der ihn helfen konnte und der ihn herausziehen konnte aus diesem schlammigen Sumpf. Liebe Brüder und Schwestern, ich dachte so bei mir selbst, wie ist es mit uns geschehen? Waren wir nicht auch in einer Grube des Unheils? War nichts Gutes noch an uns zu finden? Und waren auch wir nicht alle versunken, wie in einem schlammigen Sumpf? Aber die Gnade Gottes hat uns gesucht und gefunden, und wir können sagen, und auch uns herausgezogen. Aber noch mehr Er sagt hier, und stellte meine Füße auf Felsengrund. Ihr Lieben, wenn man in einen Sumpf wart und man wird herausgezogen, dann weiß man, was es bedeutet, wenn man auf einen Felsengrund stehen darf. Ja, das ist etwas Besonderes. Aber ihr Lieben, dieser Felsengrund, auf den David gestellt ward, war der Felsen, der nicht wankt noch weicht. Und Paulus sagt, wir sind erbaut oder ich habe den Grund gelegt oder wie steht's da geschrieben? Ja, und jeder baut darauf, der Grund ist Jesus Christus. Und auf diesen Grund sind auch unsere Füße gestellt. Und auf ihn dürfen wir stehen. Ja, noch mehr als das. Wenn Gott etwas tut, dann tut er schon eine ganze Sache. Er stellt uns auf einen Felsengrund und dann heißt es, er hat mir ein neues Lied in meinen Mund hineingelegt und Lobgesang auf zu meinem Gott. Was früher nicht da war, das hat er jetzt von Gott bekommen. Und was wir nicht hatten, das haben auch wir von Gott bekommen. Dass wir unseren Gott preisen und die Ehre und den Lobpreis darbringen dürfen. Und er sagt, das werden viele sehen und erfahren und Ehrfurcht fühlen und Vertrauen fassen zum Herrn. Liebe Brüder und Schwestern, ich glaube, auch wir können nicht anders, wie immer wieder neues Vertrauen und neue Hoffnung von ihm uns holen. Und dann sagt er, glückselig der Mann, der sein Vertrauen setzt auf den Herrn. Ja, der sich von allem anderen absagt, von all den Stolzen, von all den treulosen Freunden oder Lügenfreunden heißt es hier. Seht, diese Männer Gottes haben von allem Abstand genommen. Sie haben Gott gedient von ganzem Herzen. Ihr Lieben, auch wir können nicht anders. Wir müssen Abstand nehmen von allem, was uns von Gott entfernt. Sonst versinken wir in einen Schlamm der Sünde hinein. Aber wir dürfen ja sagen, er hat unsere Füße auf Felsengrund gestellt. Und auf diesem Felsengrund wollen wir verbleiben. Und dann konnte er weiter sagen, zahlreich sind die Wunder, die du getan hast. Brüder und Schwestern, ich glaube, das hat er nicht nur in den Tagen Davids getan, das hat er auch in unseren Tagen getan und tut es bis zu dieser Stunde noch. Denn er hat sie noch nicht geändert. Er ist und bleibt der Gott, der Wunder tut. Und diejenigen, die ihn glauben und vertrauen, die dürfen die Dinge schauen. Vielleicht hat sie ein anderer gar nicht gesehen. Aber David spricht von diesen Dingen. Zahlreich sind die Wunder, die du getan hast. Er spricht von den Dingen. Und wir können nur sagen, dass gleich in unseren Tagen zahlreich sind die Wunder, die du getan hast. Und deine Heilsgedanken mit uns. Ja, diesen Satz dürfen wir für uns in Anspruch nehmen. Seine Heilsgedanken sind so wunderbar. Er ist mit uns. Er hat nur das Gute mit uns vor. Nur das Beste. Und dafür sind wir so froh und so dankbar. O Herr, mein Gott, dir ist nichts vergleichbar. Wollt ich von ihnen reden und sie verkünden, sie übersteigen jede Zahl. Ja, wer kann all die Dinge, die Gott tut, zählen? Wer kann sie alle niederschreiben? Wer kann sie alle aufzählen? Es ist unmöglich. Aber ihr Lieben, für alles das wollen wir unseren Gott preisen und uns immer fester an ihn halten, weil wir wissen, sein Kommen ist sehr nahe. Er sagt im Vers 13 noch, ich bin ich auch elend und arm. Der Allherr wird für mich sorgen. Und ich denke, das können auch wir aus der Tiefe sagen. Bin ich auch elend und arm? Der Allherr wird für uns sorgen. Das ist etwas Wunderbares. Meine Hilfe und mein Retter bist du. Mein Gott, säume nicht. Möge Gott uns auch heute Abend segnen aus dem Reichtum seiner Gnade, ist mein inniges Gebet. Lasst uns aufstehen und gemeinsam anbeten. Treuer Herr, wir danken dir aus der Tiefe unserer Herzen, auch für diesen Abend. Wir danken dir für diesen Tag. Wir danken dir, dass du uns wieder hierher geführt hast. Wir danken dir auch für die Teuren, die wieder zurück sind aus dem Urlaub, Herr. Wir danken dir, dass du deine schützenden Hände gehalten hast über sie, o Herr. Wir danken dir, dass du auch uns bis zu diesem Augenblick erhalten hast, o Herr. Wenn wir auch elend und arm sind, Herr, aber du, o Herr, bist mit den Deinen. Du hältst uns umschlossen von vorne und von hinten und du bist auch über uns, o Herr, und du bist auch in uns, Herr. Dank sei dir dafür und preis sei deinem herrlichen Namen. Heute Abend sind wir wiederum hierher gekommen, Herr, um deinen herrlichen Namen anzurufen, um dir die Ehre und den Lobpreis darzubringen, für all die großen Taten, für all die Wunder, für alles das, was du getan hast. Denn zahlreich sind die Wunder, die du tust, Herr, an den Menschenkindern, noch bis in unseren Tagen, o Herr. Wir beten dich an in unserer Mitte und bitten dich, du wollest weiter auch mit uns sein und uns weiter segnen, o Gott. Herr, du hast uns immer gesegnet, zu jeder Zeit, auch am Wochenende, hast du so mächtig zu uns geredet, durch dein teures und heiliges Wort, Herr. Herr, wir sind so dankbar, dass du die herrliche Speisen für dein Volk bereitet hast, in diesen Tagen. In der Tat, Herr, du sorgst für uns, Herr. Mein Gott, mehr als ein irdischer Vater oder irdische Eltern sorgen, sorgst du für uns, o Herr. Preis sei deinem Namen, Herr. Herr, wenn wir auch elend und arm sind, aber David konnte es ausrufen, und wir rufen diese Worte ebenfalls aus, der Allherr wird für mich sorgen. Herr, Dank sei dir, dass wir dieses Vertrauen auf dich setzen dürfen. Denn du bist unsere Hilfe, du bist unser Retter, du bist unser Gott, Herr. Preis sei deinem wunderbaren Namen. Herr, du wollest weiter mit uns sein. Segne uns, Herr, dann sind wir gesegnet. Heile uns, dann sind wir geheilt. Wir beten dich an. In Jesu Namen. Amen. Amen.
Ich wollte eigentlich schon unterwegs sein, aber nun sind wir alle hier, um Gott anzubeten, ihm noch einmal zu danken. Wir haben es oft getan und werden es noch oft genug tun. Unserem Herrn, der so viel an uns getan hat, den Dank darzubringen. Es bewegt uns ja alle, dass Gott sich so viel Mühe macht, dass er redet, dass er wirkt, Augen öffnet, Herzen auftut, dass er Gnade schenkt, seinen Plan immer besser zu verstehen, alles einzuordnen, gemäß seinem Worte, nicht wie wir meinen, sondern so, wie es recht ist vor Gott. Paulus schreibt ja an Timotheus, dass er ein Arbeiter sein soll, der das Wort der Wahrheit recht teilt und sich nicht zu schämen braucht. Und das möchten auch wir an jenem Tage sein. Menschen oder Männer, die das Wort der Wahrheit mit gutem Gewissen recht geteilt haben. damit wir nicht beschämt und zu Schanden werden an jenem Tage. Ihr wisst ja, dass wir größtes Gewicht darauf gelegt haben, nicht unsere eigenen Gedanken, sondern die Gedanken Gottes zu denken, sein Wort zu uns reden zu lassen, und dass wir zwischen Offenbarung des Wortes und unseren Gedanken unterscheiden können. Wenn man, und das habe ich heute wieder getan, Abhandlungen liest von Männern, die ihre Gedanken einmal so freilassen, was sie darlegen, ist so einleuchtend, besser kann's nicht getan werden. Und trotzdem am Ziel vorbei, dass es zu hören und zu sehen ist. Nicht die Vernunft zählt in geistlichen Dingen, sondern das wirkliche Reden Gottes. Und es gibt genügend, die über Gott besser Bescheid wissen und trotzdem ohne Offenbarung auf ihr eigenes Wissen angewiesen sind. Und es ist manchmal schon traurig, das anzuhören oder gar zu lesen. Und trotzdem stimmt es uns dann froh und dankbar zu wissen, dass wir nicht auf uns angewiesen sind, sondern auf das, was Gott geredet, was er geoffenbart, ja, was er getan hat. Und dann sind wir gar nicht mehr gefragt, sondern wir sind die Hörenden, die Empfangenden und die von Gott Gesegneten. Ich bin gekommen, um mich zu setzen heute Abend, nicht um nach vorne zu gehen. Als ob das ein Muss wäre, dass ich nach vorne gehe. Aber heute werde ich mich wieder setzen. Es sei denn, dass jemand eine Frage hat. Es wird hier so viel gepredigt. Wirklich wie nirgendwo. Überall in der Welt wird der Gottesdienst viel anders gestaltet. Hier hat das Wort den Vorrang, damit Gott zu seinem Recht kommt. Aber vielleicht hat doch jemand eine biblische Frage, die wir behandeln könnten. Das wäre gut. Wie viele haben am Sonntagvormittag gut aufgepasst? Es war für mich selber auch überraschend. Ein herrliches Wort des Herrn. Wunderbare biblische Wahrheiten hat Gott ans Tageslicht gebracht. Und diese göttlichen Wahrheiten sollen ja nicht nur auf Papier stehen als Verheißung, sondern als Realität in uns werden. Und wir merken den Unterschied zwischen der Traumwelt, die Menschen sich selber aufbauen, und zwischen der göttlichen Realität, in die wir von Gott hineingestellt worden sind. Jesus Christus war Sohn Gottes, Wort, das Fleisch geworden war. Wir sind Söhne und Töchter Gottes. Wen soll es wundern, dass der Teil der Schrift, der für diese Zeit verheißen worden ist, jetzt durch uns göttliche Realität werden muss, wie damals die Schrift an unserem Herrn Erfüllung gefunden hat. Die beiden Predigten, die sollten wir alle mindestens zwei oder dreimal lesen. Diese beiden letzten Predigten. Sie sind die Grundlage, die Basis, auf der aufgebaut wurde seit der Zeit. Und wir merken ja, worum es da geht. Um die verschiedenen Samen. Und in diesem Falle wollen wir uns mit dem Samen Gottes befassen. Und so gewiss Gott einen Samen auf Erden hat. Und wisst ihr, ich wollte es mir eigentlich aufbewahren, aber ich kann sehr ruhig sagen, es ist mir schwer gefallen zu übersetzen. Wenn Bruder Brenhim sagte, Noah war das Wort Gottes zu seiner Zeit, dann hatte ich solche Mühe. Und ich habe gesagt, Herr, wie kann ich das besser ausdrücken? Stell dir mal vor. Wie kann ich das besser ausdrücken? Ich wollte etwas klarer sein. Und mir fehlte selber die Klarheit über das, was da ausgedrückt wurde. Denn einerseits erging das Wort des Herrn an Noah und andererseits wurde es durch ihn erfüllt. Er stand doch da als göttliches Resultat des Wortes, das an ihn ergangen war. Stand doch nicht da als Theorie, sondern als Realität. Und nach dem Sonntagmorgengottesdienst ging mir das alles auf. Nachdem der Gottesdienst hier vorüber war, begann das erstmal richtig hervorzukommen. Und mir kamen diese Gedanken. Bruder Brenhim sagte, Mose war das Wort Gottes in seiner Zeit. Und Gott vergebe mir, aber ihr könnt es selber nachlesen. Eventuell habe ich dort übersetzt, Mose hatte das Wort Gottes für seine Zeit. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich weiß es nicht genau. Man müsste mal hier und da im Ernst nachsehen. Mit dem Moment, wo es dir und mir aufgeht, dass Mose ja nicht nur Wort Gottes gepredigt, sondern dass durch ihn Wort Gottes, Wort der Verheißung erfüllt wurde und dass er selbst und Israel ein Erzeugnis der göttlichen Liebe und ein Resultat des Wortes Gottes war in der Zeit, dann ist das Wort nicht nur ergangen. Seht, Christus war das Fleisch gewordene Wort. Er stand als Realität da. Und alle, an die das Wort Gottes ergangen ist, wurden ja Götter genannt. Warum denn? Weil sie in den göttlichen Stand versetzt worden sind. Dem irdischen nach waren sie noch im Fleische. Aber dem Geiste nach waren sie Söhne Gottes. Menschen, an denen der Herr schon damals Großes getan hat. Was soll da erst mit uns in diesen Tagen sein, wo uns der Heilsplan Gottes in einer solchen Weise geoffenbart und kundgetan worden ist, wie nie zuvor? Es gab keine Zeit, in der die Gedanken Gottes und die Geheimnisse des Wortes und der ganze Ratschluss des Herrn so tief und weit, hoch und breit geoffenbart und kundgetan wurde wie in diesen Tagen. Und das geschieht zu einem sehr großen Zweck. Die Söhne Gottes sollen offenbar werden. Das Wort, das an uns ergangen ist, muss und wird als göttliche Realität dastehen. Und es wird Wort Gottes sein, wie der Herr selber als Sohn Gottes, an ihm wurde die Schrift erfüllt. So muss es auch mit uns sein. Und ich glaube, wir gehen darauf zu. Wir sind uns dessen gewiss, was wir glauben, ist Gottes Wort. Und dass Gott keine Ideen bestätigt, wissen wir. Aber dass er sein Wort bestätigt, das wissen wir auch. Und wir brauchen nicht zu zögern, sondern können im Glauben erwarten, dass das Wort in sich die Kraft Gottes hat, um die darin enthaltene Verheißung zu einer Wirklichkeit zu machen. Als das Wort an Maria erging, das Wort der Verheißung, war keine menschliche Anstrengung notwendig. Im Gegenteil, menschliche Anstrengung hätte das Wirken Gottes nur verhindert. Das Wort erging, der Geist kam dazu und schon wurde das Wort Fleisch und Christus wurde geboren. Dasselbe ist mit uns. Und wenn Bruder Brennan betont, nicht das, was wir selber machen können, um dann zu sagen, ich hab es, sondern was Gott tut, das zählt in den Augen Gottes. Und wir glauben so gewiss, das Wort ergangen ist, so gewiss wird der Geist über den Samen des Wortes fallen. Das ist auch in den beiden Predigten enthalten, dass während der Aussaat war der Frühregen und vor der Ernte kommt der Spätregen. Und wenn Bruder Brennan da den Satz ausspricht, wenn Leute jetzt von dem Spätregen reden, dann ist das Unsinn. Er gebraucht diese Formulierung. Und wir glauben, dass Gott einen Spätregen senden wird, in Verbindung mit dem Einbringen der Ernte. Die Ernte ist noch draußen. Es sind einige hereingekommen, aber die Ernte selber, die steht noch draußen. Gott wird sie hereinbringen lassen. Der Weizen wird in die Scheuer genommen und die Spreu wird dann ja verbrannt werden. Hier in diesem Wort ist so viel ausgedrückt und ich bin froh, dass Bruder Russ auf diese praktischen Vergleiche eingegangen ist. Und manchmal ist es uns hilfreich, dass wir aus den naturverbundenen Umständen herauskommen, um zu wissen, was das in Wirklichkeit ist. Und es ist ja bestens ausgeführt worden. Der schlammige Sumpf wird dem Felsengrund gegenübergestellt. Und das ist eine Tatsache. Wer in den Sumpf hineinfällt, der kommt nicht heraus. Der kann nicht herauskommen. Der ist drin. Und je mehr er macht, umso tiefer geht er hinein. Er muss herausgezogen werden. Davon können wir einiges sagen. Aber hier steht geschrieben, und stellte meine Füße auf Felsengrund. Nicht nur auf den Boden neben dem, was heruntergeht, neben schlammigem Sumpf, sondern direkt auf Felsengrund. Welch ein Vergleich! Der Herr hat das getan. Mit dir und mit mir. Er hat uns nicht nur herausgezogen, sondern unsere Füße auf Felsengrund gestellt. Auf den Felsen des Heils. Und wir wissen ja, was dazu gesagt wurde. Es ist alles auf Offenbarung gegründet. Und Jesus ist ja die Offenbarung Gottes im Fleisch. Und auch das ist betont worden. Er legte ein neues Lied mir in den Mund. Einen Lobgesang auf unseren Gott. Das scheint alles zusammenzugehören. Das eine zieht das andere nach sich und das andere das dritte und das dritte das vierte. Das herausgezogen werden, das auf den Felsengrund gestellt worden sein und dann den Schritten Festigkeit verliehen und ein neues Lied in den Mund und Lobgesang zu Gott in das Herz hineingetan. Das alles gehört zusammen. Jetzt können wir es auch rückwärts machen und so langsam verfolgen, ob der Lobgesang zu Gott in unserem Herzen ist. Ob wir auf Felsengrund gestellt worden sind. Das sind alles geistliche Höhepunkte, die hier aufgeführt und aufgezählt werden. Und im Grunde genommen gehören sie alle zusammen. Das eine folgt dem anderen und so geht es bis hin zu dem Lobgesang auf unseren Gott. Ich habe ein großes Buch, ich meine 800-900 Seiten, alles Reden von Martin Luther dort im Büro liegen. Und wenn ich mal ganz darauf angewiesen bin, einen direkten Trost zu haben, dann ist es gleich, worin ich darin aufschlage. Es hat wohl tatsächlich keinen zweiten Mann gegeben, der sich so mit dem Teufel auseinandersetzen musste. Und das fast tagtäglich. Und die treffenden Beispiele, die er da gibt, da bleibt einem wirklich nur ein Lächeln übrig. Er hat mit diesen Mächten der Finsternis gekämpft. Aber er war sich immer darüber im Klaren, dass Gott den Sieg davongetragen hat in Jesus Christus, unserem Herrn. Und er spricht sogar, das hat mich erheitert, er spricht von der Betrübnis und von der Traurigkeit und dem Missmut und so weiter. Und dann sagt er darin, der Satan hat allen Grund, missmutig zu sein. Denn er ist ja aus der Herrlichkeit hinabgestürzt worden. Und in allen, in denen er thront und wohnt, die haben auch allen Grund zu sein wie er, nämlich missmutig. Aber wer auf Gott vertraut, und dann zeigt er die andere Seite, der ist getrost. Und manches ist darin so kernig und so gut, ich habe nur zu wenig Zeit, um zu lesen. Aber darin braucht man keine ganze Seite zu lesen. Dann genügt es schon. So gut sind all die Sachen darin. Fassen wir es hier zusammen. Aus der Grube des Unheils herausgeholt. Aus dem schlammigen Sumpf. Die Füße auf Felsengrund gestellt. Den Schritten Festigkeit verliehen. Der Boden wankt nicht mehr, gibt nicht mehr nach. Man versinkt nicht mehr. Man schaukelt und schwankt nicht hin und her. Man hat Felsengrund unter den Füßen. Und es heißt, meinen Schritten Festigkeit verliehen. Und danach nimmt's uns nicht Wunder, wenn geschrieben steht, er legte ein neues Lied mir in den Mund. Einen Lobgesang auf unseren Gott. Das werde uns allen aus Gnaden geschenkt. Dieser Lobgesang des Herzens, der in Worten ausgedrückt wird, und zwar von denen, an denen Gott Großes getan hat. Und wir wissen, der Herr hat noch keinem von uns Leid zugefügt. Im Gegenteil, Er hat geholfen und hat gesegnet. Jetzt steht ein Vers, den wir nicht übersehen und übergehen sollten. Das werden viele sehen und Ehrfurcht fühlen und Vertrauen fassen zum Herrn. Wenn Gott sehen, wenn die Menschen sehen werden, was Gott an dir und an mir getan hat, und dann auch den Lobgesang vernehmen und das neue Lied hören, dann werden sie Ehrfurcht vor Gott, dem Herrn, bekommen und auch Vertrauen zum Herrn fassen. Es ist ja eine Zeit, in der Vertrauen großgeschrieben werden kann, Glaube großgeschrieben werden kann, Freundschaft großgeschrieben werden. Es sind ja so einige Begriffe, die nicht mehr alltäglich sind und kaum noch gefunden werden. Aber hier haben wir es mit Gott zu tun und mit seiner Hilfe und mit seiner Rettung, nicht mit einem gut gemeinten Vorschlag von einem Sohn, sondern mit einer göttlichen Tat, die uns dahin bringen soll und wird, wie es hier beschrieben worden ist. Das werden viele sehen und Ehrfurcht fühlen und Vertrauen fassen zum Herrn. Ist es nicht so, dass Menschen, die Heilung suchen, durch ein einziges Zeugnis eines Menschen, der geheilt worden ist, mehr Glauben bekommen, wie durch 100 Predigten über Krankenheilung? Stimmt's oder nicht? Das persönliche Zeugnis eines Menschen, der Gott erlebt hat, wiegt mehr als viele, viele Predigten. Wenn irgendjemand kommen kann und sagen, ich war blind und bin sehend geworden oder ganz gleich, was es sein mag, das ist ja nicht nur eine Predigt, sondern eine in die Tat umgesetzte Predigt, eine göttliche Realität. Und ein solches Zeugnis über das Wirken Gottes und von dem Wirken Gottes ist tatsächlich mehr, als eine ganze Predigt sein kann. Und wenn hier steht, das werden viele sehen und Ehrfurcht fühlen und Vertrauen fassen zum Herrn, dann ist das etwas ganz Wunderbares. Menschen werden sehen, sie werden hören, Ehrfurcht fühlen vor dem Herrn und selber Vertrauen zu ihm fassen. Wir müssen uns darauf rüsten und darauf abgestimmt sein, dass Gott der Herr in diesen letzten Tagen die letzten Verheißungen wahrmachen und erfüllen muss. Und wir glauben, dass dazu die Gemeinde als Werkzeug dienen soll, die da ist, sein Leib, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Und ohne Haupt ist der Leib nicht denkbar. Das Haupt und die Glieder gehören zusammen. Und diese göttliche Zusammenfügung geschieht jetzt unter denen, und dann wird durch sie geschehen, die das Wort gehört haben, was als Verheißungen darin geschrieben steht. Bruder Branham hat ja die Bibelstellen Hebräer 13, Vers 8 und Johannes 14, Vers 12 immer wieder betont. Jesus, unser Herr, sagte, die Werke, die ich getan habe, werdet auch ihr tun und noch größere, denn ich gehe zum Vater. Und dann Hebräer 13, 8. Wir müssen uns Und wir dürfen uns mit solchen Verheißungen vertraut machen. Wir können nicht länger nur predigen, was geschrieben steht. Wir müssen uns darauf einstellen, es erfüllt zu sehen in unserer Mitte. Wenn es dein und mein Wort wäre, dann verhallt es, dann kommt es überhaupt nicht zurück, noch nicht einmal leer. Dann ist es ausgesprochen und verliert sich. Aber wenn es Gottes Wort ist, dann kann es unmöglich leer zurückkommen. Es muss ausrichten, wozu Gott es gesandt hat. Und ich glaube, dass der Herr eine Wortbraut herausruft in diesen letzten Tagen. Und da möge sich niemand vertun und meinen, ach, das war ja nicht nötig und das hätte nicht gesagt werden brauchen. Es war alles nötig, um eine große Reinigung unter dem Volke Gottes zu vollziehen. Eine Reinigung durch das Wasserbad im Wort. Und ein Bad ist ja nicht nur eine kurze Wäsche, sondern im Bad ist man ja ganz untergetaucht im Wasser. Und Gott will eben dieses Wasserbad im Wort so echt und gut durchführen, dass nichts an Schmutz mehr übrig bleibt. Dass eine gereinigte, eine geheiligte Braut hervorkommt, ohne Flecken und ohne Runzel, die das Wesen Jesu trägt. Und so steht es in der Predigt. Die Gemeinde hat das Wort des Herrn. Und durch sie erfüllt und bestätigt Gott jede Verheißung. Wenn wir uns vielleicht einen Buntstift zur Hand nehmen, immer bereit, unterzustreichen und anzukreuzen, wo diese wichtigen Gedanken stehen. Und darüber nicht hinweglesen, sondern jetzt geht es wirklich darum, dass wir alle von Gott gelehrt werden, einheitlich über das, was Gott uns zu sagen hatte, informiert werden, dass gar kein Hin und Her und zweierlei Rede mehr möglich ist, sondern dass wir so zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes kommen, damit der Herr sein Wort bestätigen kann. Ich rechne einfach damit, dass der Feind nachgeben muss. Und ihr wisst ja genau, und auch das ist einige Male gesagt worden, wir sind nicht zu einem Picknick aufgebrochen, sondern in einen Kampf hineingestellt worden. Und ist es ein Kampf, dann muss gekämpft werden. Und wenn wir nicht siegen, dann siegt der Feind. Und wenn wir siegen, muss er unterliegen. In einem Kampf muss eine Entscheidung kommen. Und zu dieser Entscheidung drängt jetzt alles hin. Und der größte Kampf aller Zeiten wird sich jetzt abspielen. Der ist noch nicht gewesen. Der wird jetzt sein. Der Satan wird alle Mächte der Hölle aufbieten. Aber Gott im Himmel lacht und spottet ihrer und ruft uns zu, am Kreuz auf Golgatha ist Satan, der Tod und die Hölle besiegt worden. Er ruft uns zu, dass wir als sein Volk in diesen Sieg gestellt worden sind, den wir nicht erst erringen müssen, sondern in den wir hineingestellt worden sind. Denn die Schrift lehrt ja, dass wir mit Christus gekreuzigt worden sind, mit ihm begraben wurden, mit ihm zu einem neuen Leben auferstanden sind, ja sogar mit ihm in die Himmelswelt versetzt worden sind. Demnach waren wir in Christus. Und merkt ihr, worum es in den Predigten geht? Wie führt Bruder Branham aus? Und er sagt schlicht und einfach, es gab eine Zeit, da konnte ich mit meinem Vater noch keine Gemeinschaft haben. Da war ich noch in seinen Lenden als Same, aber ich war da. Dann aber kam der Augenblick und ich trat in dieses Leben. Und dann sagt er, so war es mit uns. Wir waren als Söhne und Töchter Gottes, als Same Gottes, schon in Gott. Und dann ist er ins Fleisch gekommen, ist selber durch den Geist gezeugt worden und wir sind in ihm gewesen, wie Eva in Adam drin war und sind aus ihm herausgenommen worden, indem er uns gezeugt und wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung. Entschuldigt diesen Vergleich, er gehört hier fast nicht her und trotzdem werde ich ihn sagen. Irdisch mögen manche Kinder gekommen sein, die nicht gewollt waren, die nicht aus Liebe ins Dasein gerufen wurden. Aber bei Gott gibt's das nicht. Steht das schöne Wort in Epheser 1, Vers 3 und 4. Aus Liebe hat er uns zu Söhnen vorherbestimmt. Gott hat Söhne und Töchter aus Liebe gezeugt. Nicht nur, um sie zu haben, sondern aus Liebe. Und deshalb dürfen wir wissen, dass wir sein ewiges Eigentum sind. Niemand braucht sich Sorgen zu machen, dass Gott uns nicht gewollt hat, sondern das Gegenteil ist der Fall. Weil er dich und mich gewollt hat, weil du und ich vor Grundlegung der Welt dazu bestimmt waren, Söhne und Töchter Gottes zu sein, gerade deshalb hat er uns gezeugt und wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Und wenn geschrieben steht, wir sind nun Gottes Kinder, dann wollen wir es doch von Herzen glauben. Wer glaubt, ehrt Gott. Dann steht, glückselig der Mann, der sein Vertrauen auf den Herrn setzt, der es nicht mit den Stolzen hält und nicht mit den treulosen Lügenfreunden. Ja, das sind alles biblische Wahrheiten. Wir können es nur mit Gott halten und mit denen, die sich zu Gott halten. Und wer zu Gott kommt, wird nicht stolz und hochmütig sein, sondern er wird gedemütigt sein und so vor das Angesicht des Herrn treten, der es nicht mit den Stolzen hält, mit den treulosen Lügenfreunden. Auf solche Freunde, die Lügen verbreiten, die treulos sind, können wir alle verzichten. Weiter steht, zahlreich sind die Wunder, die du getan hast, und deine Heilsgedanken mit uns, o Herr, mein Gott. Dir ist nichts zu vergleichen, wollt ich von ihnen reden und sie verkünden, sie übersteigen jede Zahl. Wir haben hier am Sonntagmorgen wohl den Text gelesen von der Weisheit Gottes. Oh, wie tief und hoch ist die göttliche Weisheit und die Erkenntnis Gottes. Wer ist sein Ratgeber gewesen? Wer hat seinen Sinn erkannt? Wie zahlreich sind die Wunder, die du getan hast. und deine Heilsgedanken mit uns. O Herr, mein Gott, ich hätte gewünscht, wir alle wären Zuhörer gewesen, als diese Männer Gottes ihre Psalmen gesungen haben, aus der Tiefe ihres Herzens, als Gebet, als Danksagung, als Lobpreis, was immer es war, sie haben es Gott gebracht. Und deine Heilsgedanken mit uns, hier steht nicht und deine Heilsgedanken, sondern und deine Heilsgedanken mit uns. Was nützen uns alle Heilsgedanken, wenn Gott sie nicht mit dir und mit mir hätte und nicht mit dir und mir verwirklichen würde? Dann nützt es uns gar nichts. Und deine Heilsgedanken mit uns. Er hat Gedanken der Liebe und des Friedens mit uns. Er hat Heilsgedanken mit uns. Und diese Heilsgedanken hat er jetzt denen geoffenbart, die sein Heil erlebt haben, die seines Heiles teilhaftig geworden sind. Denn Heilsgedanken gehören ja zum Heil. Und allen denen Heil widerfahren ist, die hören und nehmen seine Gedanken auf. Und deine Heilsgedanken mit uns. O Herr, mein Gott, wie überwältigt muss er in seiner Seele gewesen sein. Dir ist nichts zu vergleichen. Wollt ich von ihnen reden und sie verkünden, sie überstiegen jede Zahl. Das ruft David im Alten Testament aus. Was wusste er von alledem, wovon Paulus später geschrieben und womit die neutestamentliche Gemeinde im Einzelnen gesegnet und bedacht worden war? Und trotzdem schreibt er schon, sie übersteigen jede Zahl. Wenn wir jetzt noch das Neue Testament hinzufügen, was sollen wir dann sagen? Möge Gott unsere Herzen zum Lobpreis bewegen, uns ein für alle Mal vor Augen führen, dass er uns aus dem schlammigen Sumpf, aus dem wir selber gar nicht herauskommen konnten, sondern immer tiefer hineingeraten sind, herausgezogen hat und unsere Füße nicht nur auf Grund, auf Felsengrund gestellt und unseren Schritten Festigkeit verliehen und ein neues Lied mir in den Mund gelegt, einen Lobgesang auf unseren Gott. Teures Herz, das möge der Herr an dir und an mir verwirklichen, dass wir nicht nur Zeugnis mit unseren Lippen geben, sondern dass Gott Zeugnis ablegen könnte, indem sein Wort an uns und durch uns zu einem lebendigen Zeugnis geworden ist aus Gnaden. Es ist möglich und der Herr wird es tun. Gelobt und gepriesen sei sein heiliger Name. Amen. Ja, lasst uns kommen und anbeten.
So wie ich bin, so muss es sein, nicht meine Kraft, nur
Jüngerschaft hatte. Von Herzen danke ich dir für dein teures und heiliges Wort. Treuer Herr, was sollen wir sagen? Du hast mit uns geredet. Ach, wie wahr ist jedes deiner Worte. Treuer Herr, du wachst darüber, um es zu erfüllen. Geliebter Herr, wir haben die Worte der göttlichen Verheißungen in diesen Tagen aus dem Munde deines Propheten gehört. Du hast uns die Augen geöffnet, die Herzen aufgetan. Du hast einen Hunger und einen Durst in uns geweckt, ein Verlangen hineingelegt. Wir rufen aus der Tiefe zu dir. Hör unser Schreien. Herr, lass alles, was geschrieben steht als Verheißung, göttliche Realität in uns und durch uns werden. Treuer Gott, ohne eigene Anstrengung, möchten wir sagen im Glauben, Herr, ich bin des Herrn Knecht, mir geschehe, wie du verheißen hast. Halleluja, gepriesen seist du, gelobt sei dein heiliger Name. Du bist ein treuer Gott, du hältst dein Wort und du löst deine Verheißungen ein. Treuer Herr, leite uns weiter hin zur Erfüllung deines Wortes in diesen Tagen, Herr, dass dein Wort in uns göttliche Realität ja offenbar werden könnte, dass wir geschriebene Briefe sind, gelesen von jedermann. Wir danken dir und preisen dich in Jesu Namen. Amen.